Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, so beim Blättern bin ich auf folgende Anzeige gestoßen. Die lautet: Suchen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in verantwortlicher Position für unser weltweit operierendes Unternehmen. Besondere Qualifikation nicht erforderlich. Überdurchschnittliche Leistungsfähigkeit und Bereitschaft wird nicht vorausgesetzt. Wir freuen uns besonders über Bewerbungen von Menschen mit Einschränkungen und Handicaps. Geschlecht, Alter, Familienstand und Mängel in der Ausbildung sind unerheblich. Soll das ein Witz sein, dachte ich. Die nehmen ja jeden. Das ist kein Witz. Diese Anzeige, die steht in der Bibel und ist heute unser Predigtwort. Ich lese uns das aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 1. Seht auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung, wie geschrieben steht: Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Das muss man unserem Gott lassen, er ist wählerisch. Seine Auswahlkriterien allerdings sind für unser Weltverständnis schon merkwürdig im doppelten Sinn. Also hier steht: die Klugen, Einflussreichen, die Mächtigen, Leute, die was zu sagen haben, die lässt er so links liegen. Und die einfachen, Unbedeutenden, wir sagen mal, den kleinen Mann auf der Straße, den zieht er vor. Also alle, die nichts bedeuten, nichts können. Und die Frage ist, ist das eine gute Wahl, die hier Gott trifft? Also Gott setzt nicht auf Elitearbeiter, Karrierefrauen. Und wenn man das so liest, könnte man eigentlich denken, na ja, das ist dann kein Wunder, dass es mit der Kirche auch nicht allzu rosig aussieht bei solchen Qualitätsmängeln der Mitarbeiter. Hier steht: was töricht ist, hat Gott erwählt. Also Menschen, die auch nicht so weit gucken, ein bisschen eingeschränkt. Was schwach ist, also keine Durchsetzer. Das Geringe, Verachtete. Also wenn man das erstmal so ein bisschen mit Distanz liest, klingt das zuerst einmal wie eine schallende Ohrfeige für alle, die sich in den Gemeinden qualifiziert und gut geschult einsetzen. Wenn Paulus hier schreibt, in einer anderen Übersetzung so, er sagt: schaut euch doch mal selber an, Geschwister, kaum einer beherrscht es, kaum einer stellt etwas dar, bei euch ist doch nichts Großartiges, Erhabenes und Edles. Also ich bin da bei dem Vorbereiten immer mehr auf Distanz zu diesem Text gegangen, weil das klingt wirklich nicht wie ein Kompliment für engagierte Leute in der Gemeinde. Das klingt nicht wie eine Ermutigung für Leute, die ihre Arbeit möglichst gut machen wollen. Das hört sich auch nicht an nach Wertschätzung für diejenigen, die sich so durch Qualifikation und Schulung weiterbilden, um noch kompetenter und besser zu werden. Nach Paulus klingt das jedenfalls hier so: erste Wahl bei Gott sind schwache, einfache, unbedeutende Menschen. Punkt. Und damit muss man sich erstmal auseinandersetzen. Und wenn wir dieser Botschaft des biblischen Wortes auch Glauben entgegenbringen, dann kann es sein, dass wir uns anfangen, auch damit zu arrangieren. Denn hier ist unsere Lebensvorstellung und hier ist jetzt dieses Bibelwort. So. Und wenn wir von unserer Welt dieses Wort betrachten, dann kann es zumindest geschehen, es muss nicht, aber es kann, dass sich unser Horizont, wie wir unser Leben sehen, etwas erweitert, aber in einer Weise, wie wir das so nicht gewöhnt sind. Dass ich nenne es mal so, eine ungewohnte Freiheit auftut. Ich nenne es mal so, Schwächen dürfen sein. Bei diesen Gedanken blicke ich auf das, was ich in meinem Leben und in der Gesellschaft wahrnehme, und da ist das nicht so. Es ist unter uns nicht so in unserem Land. Es gibt in unserem gesellschaftlichen Miteinander ganz wenige angstfreie Räume. Das ist ein ganz großes Manko in unserem Miteinander. Und hier tut sich sowas auf, wie du kannst in der Gemeinde zumindest sowas sein oder der sein, der du bist. Einfach mit allem. Diese Chance könnte sich hier auftun, dass mir jetzt erstmal, ich nenne es mal Zumutung, zugemutet wird, Christen brauchen keine Hochglanzmenschen sein. Und dann hören wir etwas noch dazu, dass Gott uns erwählt, beruft heißt hier, und zwar eben nicht, weil wir dafür qualifiziert sind, sondern aus Liebe und um unsere Selbstwillen, so wie wir sind. Aber ich versuche mal so ehrlich wie möglich zu sein. Das geht natürlich nur bis zum gewissen Grade, aber ich glaube, dass ich oder wir das nicht so einfach begreifen, dass wir sagen, aha, das ist ja super, klasse, wunderbar. Das ist irgendwie uns nicht so einfach zugänglich, weil unser ganzer Lebensvollzug ist auf Leistung getrimmt. Wir haben hier und hier und hier in unserem ganzen Leben Dasein, haben wir das Kosten-Nutzen-Denken richtig verinnerlicht. Und jetzt hören wir das. Wir hören im Grunde genommen diese einfache Botschaft, wir sollen der Liebe Gottes trauen. Wir hören so etwas wie, wir sollen Gott etwas schenken, Glauben schenken. Und dazu müssen wir weder etwas bieten, noch irgendwie besonders sein. Und an dieser Stelle tritt etwas ein, ich nenne es mal Verunsicherung. Die Verunsicherung des Glaubens. Wir sind darin nicht sicher, wirklich nicht, dass wir Gott gar nichts bringen brauchen. Dass Gott uns einfach so annimmt. Dass wir sind da verunsichert. Das geht nicht so einfach. Wir denken, wir denken oft, was nichts kostet, ist auch dann nichts wert. Das trägt nicht, das taugt nicht. So ist unsere Denke. Und hier wird uns etwas vorgelegt und gesagt, Gott gibt dir keine Sicherheiten, sondern Liebe. Das ist mehr als Sicherheit. Und wir sollen uns darauf stellen, vertrauen. Auf diese eine Karte, auf keine anderen, auf diese eine Karte setzen. Und wir schauen jetzt sozusagen von unserer Alltagsnormalität, wie ich sie gerade beschrieben habe, auf die Liebe. Das ist jetzt der nächste Schritt. Was ist denn mit dieser Liebe, der wir vertrauen sollen? Und da sehe ich, die hier genannten und auch von mir so kritisch betrachteten Auswahlkriterien, die Gott an uns hat, die hat Gott zuallererst an sich selber angelegt und sie gelebt. Er hat sich das selber zugemutet. Und damit sind wir bei dem, was wir Evangelium nennen. Die gute Botschaft von der Freiheit Gottes und der Freiheit der Menschenkinder. Das ist das Evangelium. Und davon erzähle ich ein bisschen, wie Gott, was es Gott gekostet hat, diese Maßstäbe selber erstmal vorzuleben. Da wird uns also berichtet, Jesus, der Schöpfersohn, durch den alles gemacht ist, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen liegen, der alle Macht hat über alle Galaxien und den Kosmos, er lässt alle seine Macht, Kraft, Herrlichkeit und Herrschaft ruhen. Er gibt sie vollständig auf und wird und kommt auf unsere Ebene. Sonst könnte er auch gar nicht mit uns kommunizieren. Das geht auch gar nicht anders. Er wird ein Mensch. Und er wird genauso wie wir, ohne irgendwie besondere Wunderkräfte oder was auch immer. Und da wird uns berichtet im Evangelium, der Grund dafür ist die Liebe. Die Liebe veranlasst Jesus, dem Menschen ein Mensch zu sein. Und da wählt er eben wieder in unseren Augen gesehen einen wirklich törichten, unverständlichen Weg. Also er wird selber schwach, er wird unbedeutend, gering. Und wir haben es zu Weihnachten gehört, mit Ach und Krach kriegt er gerade noch seinen Krippenplatz und teilt damit das Geschick vieler unpassend Geborener. Und dann wird uns berichtet, das Lumpenproletariat seiner Zeit, die Hirten, die sind Gottes erste Wahl. Und diesen Unbedeuteten lässt er diese hohe Ehre zuteilwerden, als erste diese weltverändernde Botschaft zu vernehmen. Und sie bekommen die Ehre, diese Unbedeutenden, dass sie Engel hören und sehen. Und da sie arm sind, hält diese Menschen keine Sattheit. Sie laufen gen Bethlehem. Und dann geht es weiter, wie uns im Evangelium berichtet wird. Zu Recht muss sich Gott dann später im Gewand des Nazareners, des Zimmermanns, vorwerfen lassen. Er sammelt das Gesindel um sich. Zöllner, Sünder, Frauen aus dem horizontalen Gewerbe, Kranke, Gekränkte. Aber diese Menschen, die waren auch alle empfänglich für Gottes Liebe. Und dann berichtet uns das Evangelium weiter, was das Gott gekostet hat, diese Maßstäbe erstmal vorzuleben. Er wehrt sich nicht, er wird selber schwach, er geht das Risiko ein, völlig zu scheitern. Und da wird uns berichtet, er wird brutal gefoltert, mit allen erdenklichen Schmähungen gedemütigt, er verendet am Kreuz als ein Verfluchter. Das geht doch unser Denke diametral entgegen. Das würden wir doch nicht machen. Aber das ist die Botschaft. So macht's Gott. Und er wählte diesen Weg, um den Menschen zu begegnen. Und zwar dort, wo sie sind. In Dunkelheit, in Schwachheit, in Tod und Sünde. Er will den Tod geweihten, in Finsternissen gebundenen, er will den Schwachen seine Liebe geben und da ist er dorthin gegangen, wo sie sind. Weiter wird uns berichtet von Menschen, die wenig geachtet waren. Das waren zu Jesus-Zeiten die Frauen, das sogenannte schwache Geschlecht. Und zwar ihnen, den Schwachen, nicht den Mächtigen und Pontius Pilatus oder irgendwem. Ihnen wird am Ostermorgen das Wunder gezeigt. Und sie erfahren etwas, was wirklich, wirklich unglaublich ist. Sie erfahren, dass die göttliche Liebe das Wunder vollbringt, durch den Tod hindurch ewiges Leben zu schaffen. Und sie hören und ahnen davon, wie großartig das ist, dass durch Jesu augenscheinlich jämmerliches Ende sich das Tor zum Himmel geöffnet hat. Und wie bitteschön sollten das hier reingehen? Das soll vielleicht auch nicht hier reingehen, sondern hier rein. Wir können das nicht denken. Ich würde das nicht probieren. Aber im Vertrauen im Herzen wohnen lassen, dass sich das hat Gott kosten lassen und dass ich ihm so wertvoll bin, das kann ich. Ich kann das im Herzen wohnen lassen, dass ich jedenfalls in den Augen der Himmlischen unglaublich hoch geachtet bin. So hoch, dass der Sohn sein Leben für mich gegeben hat. Wir schauen noch mal kurz ins Evangelium, wie das ist mit den Schwachen und so. Wir haben jetzt gesehen, wie Gott sich schwach gemacht hat, wie er nicht von uns was verlangt, was er selber nicht tut. Der schwächliche Gott, der so augenscheinlich Schwächliche, in Wirklichkeit Starke, aber der so nach nichts aussieht. Das war schon zu Pauli-Zeiten ein Skandal. Die Juden haben gesagt, wie kann denn ein am Kreuz gehängter der Messias sein? Das ist doch nicht der Sohn Gottes. Nein, das geht nicht. Wie soll denn das bitte schön gehen, dass durch seinen Tod das ewige Leben kommt? Und da war der Jude und der Gesetzeslehrer Paulus, der war darüber so empört und so voller Zorn ob dieser Botschaft. Und da wird uns berichtet, er tobte und wütete gegen die Menschen dieses neuen Weges, die Jünger Jesu. Und dann gab es diesen Einschnitt, dass ihm nicht eine christliche Ideologie begegnete vor Damaskus, sondern Jesus persönlich. Das ist ein Riesenunterschied, ob ich irgendwelche christlichen Dogmen übergeholfen bekomme oder mir Jesus selber begegnet. Und da ging es ihm durch und durch, dass Jesus wirklich auferstanden ist und lebt und dass er der Herr über alles ist. Und er fiel auf die Erde und wurde schwach. Also der Kämpfer für die Gerechtigkeit, der volltrainierte Fromme, der ging zu Boden und Christus stand vor ihm. Und da wurde bei ihm wie ein Vorhang weggezogen. Und er sah, alles, worauf meine Existenz, mein Hoffen und mein Weltbild und mein Glaube ruhte, das hat zwar vor mir gezählt und für mich Bedeutung gehabt, aber im Himmel hatte das überhaupt keine Bedeutung. Und wir müssen genau überlegen, wenn was ich glaube, sehe, höre und denke, vor wem hat das eine Bedeutung? Und wir sind hier zusammen, um uns daran zu erinnern, was vor dem Herrn Bedeutung hat, nämlich ewige. Was wir denken, das hat nur zeitliche. Das müssen wir genau wissen. Vor Gott hat etwas anderes Bedeutung. Und der Paulus erkannte, das, worauf ich gebaut habe, das zählt nicht. Und weil es vor Gott nicht zählt, zählt es für mich auch nicht. Und erst als er so schwach am Boden lag, als er geschlagen war, da, in diesem Moment, nicht eher, da ging ihm Gottes Liebe auf. Und da begreift er mit seinem Herzen die Macht der Ohnmacht Gottes. Und da leuchtet in sein frommes Leistungsdenken, immer was für Gott zu machen, da leuchtet so eine Klarheit rein. Ihm wird klar, und darüber hat er dann viel geschrieben, ihm wird klar, nicht ich muss versuchen, Gott gerecht zu werden. Einzig und allein, nichts anderes bedarf es. Allein des Geschenkes in Jesus wird mir die vollkommene Gerechtigkeit verliehen, die im Himmel Anerkennung findet. Wer Jesus hat, hat im Himmel volle Anerkennung. Aber zuerst musste Paulus schwach werden, damit er begreifen konnte, was die Schwachheit Gottes ist, damit er begreifen konnte, den auferstandenen Christus. Und aus diesem Grunde sind die Schwachen und Schwachgewordenen Gottes erste Wahl, weil sie eher als die Starken in der Lage sind, ihre eigene Bedürftigkeit insbesondere vor Gott zu erkennen und einzugestehen. Und nun hören wir ganz einfach, Gottes Liebe gilt mir. Und der Heilige Geist will uns darin beistehen, dass diese Liebe Gottes bei uns einen Landeplatz findet im Herzen und dass wir darauf bauen. Das gilt auch für unseren weiteren Weg. Wenn die Liebe Gottes mir gilt, dann warten auch bestimmte Erfahrungen auf mich. Die liegen noch vor mir. Erfahrungen mit Gott. Und wenn wir das jetzt gehört haben, dann bedeutet das nämlich im Wesentlichen, die Begegnungen, die Erfahrungen mit Jesus, die werden wir vornehmlich in Schwächen, Ängsten, Verstrickungen, Schwachheiten, Krankheiten unseres Lebens machen. Und zuletzt in unserem Stündlein wenn wir gar nichts mehr können. Zum Schluss habe ich was Schönes noch. Eine bei uns bekannte Christin schreibt darüber. Sie hat ein kleines Gedicht geschrieben und das lautet, überschrieben, Mut zur Unvollkommenheit. Wie danke ich dir, dass ich dazu stehen darf, Grenzen zu haben. Grenzen des Glaubens, Grenzen der Geduld, Grenzen der Belastbarkeit. Mag ich stolpern oder fallen, immer stürze ich auf dich zu. Immer falle ich in deine Arme. Ihr Lieben, ist das nicht ein Grund zur Zuversicht für uns selbst, für unsere Familie, für unsere Kirche, für unsere Gemeinde? Ein Grund zur Zuversicht. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Denken, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.